Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 54. Das Alte Testament. Braucht das noch wer oder kann das weg? Herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt Pastor Knut Nippe, Pastor in Neustadt in Holstein. Und mein Name ist Malte Dethje, Pastor in Hamburg. Moin Knut.
Moin Malte. Ja, und wir sitzen heute hier in Neustadt in Holstein. Malte hat sich schon über die gute Ostseeluft gefreut.
Ja, genau. Und hoffentlich kommt noch ein bisschen Sonne raus. Ja.
Man kann nicht alles haben.
Nein, nein. Überhaupt nicht. Wir haben vor einiger Zeit mal eine Folge aufgenommen zum Thema Gesetz und Evangelium. Und ich habe ja einen relativ starken alten Adam. Und der alte Adam.
Meine Stärke. Ja,
genau. Also kann man auch, genau. Christen können aus allem Wettstreit machen. Also nicht nur, wer der größte Heilige ist, sondern auch
der alte Adam kann sogar damit angeben,
wie sündig er ist
und ist stolz drauf.
Ja, ja, super. Auf jeden Fall gucke ich mir manchmal hier an, auch manchmal vielleicht zu oft, wie so unsere Downloads sind bei den einzelnen Folgen. Und die Folge, die mit am meisten gehört wurde, war die über Gesetz und Evangelium.
Ja.
Das freut uns tatsächlich.
Und es gab eine Beschwerde, warum wir die jetzt erst gemacht haben, dass die so wichtig ist und sowas. Finde ich auch interessant.
Ja, weil wir irgendwie, das ist ja auch manchmal ganz bezeichnend, dass man die Hauptsache vergisst. Ne? Haben wir vielleicht ja auch im Podcast gemacht. Also das, was uns eigentlich so antreibt, und ich glaube, in der Folge hört man tatsächlich so auch das, den Herzschlag, wo wir so herkommen, dass man das so lange gedacht hat, ach, nicht so selbstverständlich, braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Aber es gab eine E-Mail sozusagen zu dieser Folge, die ganz spannend war und die in so eine Richtung geht, Gesetz und Evangelium, ist das nicht auch so ein bisschen Altes Testament und Neues Testament? Und das begegnet mir tatsächlich ganz häufig. Ich hatte eine Gastpredigt im Januar in einer anderen Gemeinde und da kam hinterher auch jemand über zu mir und sagte, ja, das mit der Gnade war wieder spannend. Ist das nicht so mit Altes Testament und Neues Testament? Im Alten Testament begegnet uns der zornige Gott und im Neuen Testament begegnet uns der liebevolle Gott. Im Alten Testament finden wir das Gesetz Gottes, was uns knechtet und einengt. Und im Neuen Testament finden wir dann die Gnade und die Freiheit. Und deswegen haben wir heute mal eine etwas reißerische Folge oder zumindest einen reißerischen Titel gewählt für die Folge. Das Alte Testament, braucht das noch wer oder kann das weg? Ja. Also, weil es, man konnte auch drüber reden, diesen Gedanken ja auch in der Geschichte des Christentums immer mal wieder gab und
ja,
gibt.
Ja, das stimmt.
Konnte man auch mal drüber reden. Und auch eine Frage ist, die im Raum steht. Also ist Gesetz und Evangelium Altes Testament versus Neues Testament? Also Altes Testament, braucht das noch wer oder kann das weg, Knut? Was denkst du?
Ja, also wer das fragt, der kennt das Alte Testament nicht. Das Alte Testament ist wunderbar. Ich liebe das Alte Testament. Das würde mir total fehlen. Und ich halte diese Unterscheidung, die du da eben genannt hast, für sehr holzschnittartig. Das ist jetzt so, Theologen, die gehen ja auch auf so Feinheiten ein, also wenn man sagt, im Alten Testament das Gesetz, das uns knechtet und einengt, das Gesetz Gottes knechtet uns nicht und engt uns nicht ein, sondern es tötet uns, es tötet den alten Adam. Wenn das Gesetz so gepredigt wird, dass es uns knechtet und einengt, dann wird es nicht richtig gepredigt, dann wird es nämlich schon abgeschwächt. Ja, okay. Also das muss man mal ganz klar sagen. Und es ist auch, und diese Form des Gesetzes, die uns überführt und tötet, die gibt es auch im Neuen Testament. Genauso wie es auch die Gnade im Alten Testament gibt. Man kann darüber reden, wo es vielleicht ein bisschen deutlicher ist. Ja. Das Alte Testament ist in manchen Bereichen schwerer zu lesen, sage ich jetzt mal. Also dieser These könnte ich mich anschließen. Aber weder teile ich diese Beschreibung des Gesetzes, noch teile ich diese Aufteilung. Es gibt, ich habe das jetzt gerade mal gesucht, finde ich gerade nicht, am Anfang des Johannesevangeliums gibt es zwar diesen Satz, das Gesetz ist uns durch Mose gegeben, Die Gnade und die Wahrheit ist uns durch Jesus Christus gegeben. Da kann man sagen, ja, haha, steht das denn nicht hier, dass sozusagen das alte nur das Gesetz und das neue jetzt ja nur Neues Testament ist. Aber gleichzeitig gibt es später im Johannesevangelium auch den Bericht, wo Jesus zu den Schriftgelehrten sagt, ihr sucht im Alten Testament, ihr sucht in der Schrift, also das ist das Alte Testament, und sie ist es, die von mir zeugt. Also Jesus sagt auch schon, wenn ihr im Alten Testament nach mir sucht, das ist die richtige Stelle. Also natürlich gibt es die Gnade schon auch im Alten Testament. Ich glaube, dass durch Jesus da noch einiges deutlicher wird und dass etwas, was im Alten Testament nur angekündigt wird oder nur sozusagen vorausschauend gesagt wird, dass das durch Jesus dann erfüllt wird oder eingelöst wird. Also das schon, aber das Alte Testament, es gibt das die Gnade im Alten Testament. Und ich finde, das Alte Testament macht es an ganz vielen Stellen auch deutlich. So Sachen, die bei Paulus so in so einer theologischen Abstraktion stehen, finde ich, kann man im Alten Testament sozusagen in Geschichten konkret sich angucken.
Und das Alte Testament, das soll ja heute auch ganz im Fokus dieser Folge stehen. Und trotzdem stimmt ja auch der andere Teil schon nicht, dass sozusagen das Neue Testament nur die Gnade Gottes und die Liebe predigt. Ich habe letztens eine Predigt hören müssen, wo der Pastor sagte, und Jesus, da kommt ja sozusagen nur die Liebe. Also während alle anderen immer so das Gericht, also Jesus kennt das Gericht nicht, da kommt nur die Liebe Gottes.
Ja, das ist Quatsch.
Denke ich immer, hast du eigentlich, ich habe es ein bisschen gedacht, also hast du das gelesen, was Jesus, also die viele Sachen, wir hatten das ja gerade gehabt, auch in einer anderen Folge, Jesus verstört ja auch mit seinen Gleichnissen und häufig verstört er auch mit der Härte seiner Ethik.
Ja.
Also, sag mal, hast du mal die Bergpredigt gelesen? Es gibt ja Leute, die immer sagen, oh, ich glaube nicht so an Gott, aber ich orientiere mein Leben an der Bergpredigt. Ja. Ich denke immer, ja, hast du eigentlich die Bergpredigt mal gelesen oder hast du nur gelesen?
Oder denkst Seid du, vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
Ja. Boom. Was heißt das? Es heißt, also nicht mal einen bösen Gedanken zu haben über einen Mitmenschen.
Ja.
Also nicht mal irgendwie zu denken, du Idiot beim Autofahren oder so. Oder sich nicht mal eine andere Frau begehrlich angucken. Also Jesus hat ganz radikale, sich nicht zu sorgen.
Zu vergeben.
Zu vergeben.
Feindesliebe. Ja, also.
Und zwar nicht nur als theoretisches Prinzip, Konzept, sondern für Leute, wo du deinen Hass kultiviert hast, ne, wo du daraus lebst. Ich kenne Menschen,
die dir wehgetan haben. Wenn du an die denkst, kommen diese alten Verletzungen wieder hoch und die kommen in, also die formen sich zu Wut und zu Hassgedanken und dass du dich freuen würdest, wenn die jetzt auch mal ihre Belohnung kriegen dafür, wie doof die sind.
Und du kannst ja auch das richtig kultivieren, ne, dass du irgendwie daraus lebst und deine Kraft ziehst aus dem Hass. Und Jesus hat in ganz vielen Lebensbereichen radikale Ansprüche an uns. Und er sagt auch relativ deutlich, was passiert, wenn wir dem nicht folgen, am Ende der Bergpredigt. Wenn du dem nicht folgst, was ich dir sage, bist du wie ein Mann, der sein Lebenshaus auf Sand gebaut hat. Und es wird noch irgendwann noch mal der große Sturm, die große Flut kommen. Und dann wird das ganze Ding weggespült werden. Ja, und Jesus hat
Er hat Gleichnisse geschrieben, wo die Leute zum Schluss ins Gericht kommen. Also der Schalksknecht, der vom König die große Schuld vergeben kriegt und dann rausgeht und sich den nächsten schnappt und den wegen einer lächerlichen Summe in den Schuldturm schmeißen lässt. Als der König das hört, lässt er ihn wieder zu sich kommen und sagt, so, du kommst jetzt auch in den Schuldturm. Oder die Geschichte von dem mit den anvertrauten Talenten, wo der Gott nicht vertraut, sondern der ihn für einen bösen Mann hält, der sozusagen erntet, wo er nicht gesät hat, der dieses Bild von Gott hat, auch so einen Gott kriegt.
Ja.
Ja. Der das kriegt, wovor er Angst hat, also sagt Gott, okay, das sind die Regeln, nach denen du spielen willst. Alles klar. Bitte sehr. Dann spielen wir nach den Regeln. Schrecklich.
Ja, und das sind auch, genau. Und Jesus, also, ich würde immer sagen, hört auf, Jesus so glatt zu bügeln. Also, der ist nicht nur sozusagen die reine Liebe, er ist auch die reine Liebe, aber da gibt es sozusagen, deswegen finde ich eben doch Gesetz und Evangelium immer so spannend, weil sozusagen den ganzen
Du verstehst Jesus, diese Liebe nicht, wenn du das Gesetz nicht verstehst.
Genau, und das wäre jetzt nochmal wieder ein eigenes großes Thema für sich.
Wir wollen aufs Alte Testament und uns gute Stellen angucken.
Und aber so ein bisschen gucken, okay, also wenn wir sagen, man findet das Evangelium auch im Alten Testament, wäre ja die Frage, und wo? Also gibt es da Beispiele für? Ich würde ja Ich würde dir erstmal sagen, grundsätzlich, vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich würde sagen, fast auf jeder Seite. Und ich finde es dir eigentlich, das finde ich immer das Coole am Predigt vorbereiten, immer so zu überlegen, wo finde ich es hier? Mhm. Weil ich würde schon sagen, grundsätzlich in jedem Text gibt es das Alte Testament. Ich würde es jetzt nicht, also nicht im Sinne von, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es überall finde, aber ich habe ein relativ großes Zutrauen daran, dass ich in einem Text, wenn ich über ihn nachdenke und ihn meditiere, irgendwo vielleicht doch das Evangelium finde. Und das zu gucken, wo könnte es hier sein, wo könnte hier eine Spur sein, die zu Jesus führt, das finde ich eine total spannende, das finde ich auch so reizvoll am Bibellesen, weil ich das immer nicht weiß. Das ist kein festes Schema, sondern zu gucken, wo begegnet mir Jesus hier, finde ich eine total coole Sache.
Genau, also da, genau, deswegen würde ich das an der Stelle ein bisschen anders sagen. Also ich glaube auch, dass das überall ist, aber ich finde es lange nicht überall. Ne? Mhm. Also es gibt auch Texte, die könntest du mir hinlegen und sagen, ja, wo ist hier das Evangelium? Und dann könnte ich dir keine Antwort geben, ja, und sage, ich muss hier lange drüber nachdenken. Und es kann sein, dass ich auch noch lange nachdenke. Ja. Aber trotzdem ist das, glaube ich, was, wo es sinnvoll ist, danach zu gucken. Wo ist hier Gesetz, wo ist Evangelium?
Mhm. Gibt's eine Geschichte, wo du sagen würdest, im Alten Testament, da habe ich was über die Gnade Gottes verstanden. Da ist mir das Evangelium von Jesus begegnet, oder da ist mir, ja, also da habe ich Evangelium im Alten Testament entdeckt oder besser verstehen gelernt.
Genau. Ja, ich möchte das jetzt nicht wieder in aller Ausführlichkeit erzählen. Ich habe das schon mal erzählt, aber eine Geschichte, wo mich das überrascht hat, war diese Opferung Isaaks.
In unserer allerersten Folge war das.
Allererste, ja, Folge, ja. Okay, Genesis 22. Eine schreckliche Geschichte, wo, jetzt muss ich, Abraham ist es, ne?
Abraham
von Gott gesagt bekommt, er soll seinen eigenen Sohn opfern. Ja, es ist eine, das ist keine Geschichte, wenn man diese Geschichte liest und sagt, ach, wie schön, ach, ist das alles harmonisch. Eine schreckliche Geschichte. Und wo ich im Vertiefen in dieser schrecklichen Geschichte viel über mich entdeckt habe, was deprimierend ist und was über Gott wieder neu gehört habe, was einfach unglaublich großartig und wunderbar ist. So, also das führe ich jetzt nicht, aber da muss man sich die erste Folge nochmal anhören. Das ist ja interessant, dass die erste Folge, ja, war. Also ich weiß nur, dass wir es irgendwann schon mal hatten. Das ist so ein Beispiel, wo ich selber überrascht war, dass in dieser schrecklichen Geschichte was ganz Tolles drin steckt.
Ich mach mal ein Beispiel, das ich von Timothy Keller gelernt habe, der ja so ein bisschen, sag mal, so ein Experte darin ist, wie man das machen kann. Und wir haben gerade im Vorgespräch auch schon darüber geredet, wie er es bei Jona macht. Das können wir vielleicht auch nochmal. Er hat das mal bei Abraham an einer Stelle gezeigt. Nämlich, es gibt in Genesis 15 die Geschichte, wie Gott mit Abraham einen Bund schließt.
Mhm. Oh ja. Mhm.
Und das ist schon ganz spannend, weil es wurde, gab immer ein Opfer, damals auch in der Kultur, wenn ein Bund geschlossen wird. Und im Sinne von, wenn sich einer der beiden Parteien nicht an den Vertrag sozusagen hält,
ja,
dann gibt es eine Strafe, und symbolisch drückt das dieses Opfer aus, und eigentlich die schwächere Partei geht quasi durch das Opfer durch.
Da wird ein Tier zerschnitten.
Genau.
Und dann muss die schwächere Partei da durchgehen zum Zeichen, wenn ich den Bund breche, dann
darfst du mich bestrafen. Und
ja, genau, dann.
Und was das echt faszinierend ist, ist, Gott schießt diesen Bund mit Abraham und dann geht Gott da durch.
Ja.
Also Gott sagt damit Abraham, also komm, ich bin dein Gott, du bist mein auserwählter Abraham, und wenn du scheitern solltest, wenn du den Kanier gegen die Wand fährst, wer wird dann die Konsequenzen dafür tragen?
Ich.
Ja. Also erstens ist das damals schon unglaublich gegen alle Kultur, und
ja,
dass der Stärkere sagt, ich trage im Falle deines Fehlverhaltens
trage ich die Konsequenzen.
Und wo da die Brücke zu Jesus ist, das liegt dann, und das ist ja dann die Geschichte, die sich dann auch in Jesus zeigt, dass Gott sagt, ich habe mit dir eigentlich einen Bund geschlossen, mit jedem Menschen. Also ich bin dein Gott, du bist meine Kreatur, und ich habe dir Gebote gegeben und du hast dich nicht daran gehalten. Und wer trägt nun die Konsequenz dafür, wortwörtlich ans Kreuz von Golgatha? Hm. Ich selbst tue es. Gott kommt auf die Welt, um uns mit sich zu versöhnen, die wir eigentlich die Unversöhnung in die Beziehung gebracht haben.
Der Witz ist auch, im Alten Testament gibt es ja Geschichten, wo Gott Gericht auch ausführt. Ja, wo Gott also Städte zerstört oder Uzia, ich bringe immer Uzia und Uria durcheinander. Ich glaube, Uzia lässt er sterben, weil er die Lade berührt, was nicht erlaubt ist.
Mhm.
Ja. Und man ist dann so entsetzt und sagt, oh, wie kann er nur und so. Und der Witz ist ja, das liegt auch daran, dass Gott in 90% der Fälle, wenn er gesagt hat, pass auf, so sind die Regeln, wenn du die Regeln übertrittst, kommt die und die Strafe. In 90% der Fällen macht Gott es nicht.
Nee.
Also in 90, er ist immer gnädig, also Gott sagt hier, wenn du von dem Baum isst, ganz am Anfang im Garten, musst du sterben, ja, die essen davon, die Sünde kommt in ihr Leben, die kriegen Angst voneinander, schämen sich und was macht Gott? Er macht ihnen Kleider, ja, also er kümmert sich um sie, bedeckt sie so mit Schutz, dass sie sich nicht mehr schämen müssen und so weiter und sie sterben eben nicht gleich. Und das wird aufgeschoben, sie werden dann sterblich, aber und da gibt's ganz, ganz viele Beispiele. Du hast Jona angesprochen. Ich habe da gerade ein neues Buch von Timothy Keller reingelesen, wo ich schon voll Bock hätte, jetzt in meiner Gemeinde wieder eine Predigtreihe über Jona zu machen. Ich habe schon mal eine gemacht, vor nicht allzu langer Zeit. 4 Sonntage, 4 Kapitel. Da kann ich jetzt nicht 2 Jahre später schon wieder eine machen. Aber in dem Buch ist schon wieder so viel Neues drin, dass es mir richtig Freude macht. Wir machen das jetzt im Hauskreis dafür. Bei Jona ist das ja auch so. Ninive kriegt von Gott das Gerichtsurteil. Sie wird zerstört, die Stadt. Und das ist nicht, wenn du das und das tust, dann wirst du zerstört, sondern Gott sagt so, jetzt ist Schluss. So. Und was passiert? Ninive tut Buße. Und Gott sagt, na gut, dann doch nicht. Obwohl es kein Wenn, Dann war. So. Also in so vielen Fällen lenkt Gott ein, fällt sich selbst in den Arm und ist Geräute des Herrn, das und so weiter. Das ist ja auch schon mal eine herausfordernde. So. Und deswegen sind die paar Stellen, wo er dann konsequent es durchzieht, das erschrickt die Leute immer so. Dabei ist auch, wenn du es im Gesamt siehst, ist Gott auch im Alten Testament in 90% der Fälle der gnädige Gott, der selber sozusagen einschaltet.
Langsam zum Zorn.
Ja, genau. Und der jede Gelegenheit nutzt und selbst wenn er sozusagen sich selber wortbrüchig sein muss, weil er Strafe zugesagt hat, sagt er, na gut, dann doch nicht.
Es gibt in der Noah-Geschichte ist es, dass sozusagen, und dass der Herr am Ende sozusagen ist genau aus Geräute, den nicht nur den Herrn, dass er die Menschen gemacht hatte, sondern also Gott ändert ja sozusagen sein Verhalten.
Ja, ja.
Und da gibt es Menschen, die sagen, hoch ist Gott offensichtlich nicht perfekt und allmächtig und allwissend, dass Gott sich offensichtlich auch noch entschuldigen kann und eingestehen kann, dass er einen Fehler gemacht hat. Ich glaube, der Clou ist ein ganz anderer an der Geschichte. Gott sagt, wir haben jetzt hier 2 Optionen. Ja. Entweder ihr Menschen, ihr werdet aufhören zu existieren oder ich nehme den Widerspruch in mich in Kauf.
Ja, genau.
Und Gott sagt, lieber, das ist ja voll die Gnade, lieber bin ich inkonsequent in mir selbst, also was ja philosophisch verrückt ist,
ja,
dass der allmächtige und perfekte Gott inkonsequent wird, also in sich selbst. Das ist ja philosophisch nicht zu denken, aber er sagt, lieber das, als dass ihr sozusagen nicht mehr sein dürftet.
Ja.
Also so groß ist, wie groß muss Gottes Liebe sein, dass er sozusagen den Widerspruch in sich selbst aufnimmt. Das finde ich, ist ja eine unglaubliche Geschichte, wo Gnade und Evangelium im Alten Testament mir begegnet.
Ja. Und er hätte ja, also man muss das ja sagen, er hätte ja jedes Mal das Recht, die negativen Konsequenzen zu ziehen.
Ja.
Aber weil er es in 90% der Fälle nicht macht, sind wir bei den 10% oder was weiß ich, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, sind wir dann so erschrocken und sagen, oh, das ist aber hart. Ja, ist auch, ja.
Eine Geschichte, wo ich das nochmal, ich habe eine Jugendgruppe geleitet und haben wir über, ich weiß gar nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, über die Jakobsgeschichte geredet.
Ja.
Und es gab so die Geschichte dann, dass Gott ja Jakob segnet und Esau nicht. Und die spannende Frage war dann, warum hat sich Gott eigentlich Jakob ausgesucht? Und dann haben sozusagen die ganzen Teilnehmer von dem Gesprächskreis immer so geraten, also im Sinne von,
er war frömmer.
Genau, er war frömmer als Esau. Andere sagten, also vielleicht sieht Gott ja noch Potenzial in Jakob. Also der weiß, wenn er den jetzt beruft, dann wird der doch noch gut. Also so ein bisschen wie so eine Heldengeschichte. Ne? Also Gott weiß, dass Jakob Potenzial hat und deswegen wählt er ihn jetzt aus. Das stimmt ja alles nicht.
Ja.
Also und vor allem ist er, also Jakob ist ja, wenn man diese Geschichte ernst, ein richtiges, ich sag mal so.
Kleines.
Wir haben so hier Clean Lyrics, heißt das.
Ja.
Weil uns auch Kinder zuhören dürfen. Also ein kleines A, Pump, Pump, Pump. Also man kann sich, also Gott hat den sich einfach ausgesucht, weil Gott Gott ist.
Mhm.
Und weil wir daran was lernen über Gottes Gnade. Das besagte Timothy Keller hat darüber mal gesagt, die Moral von der Geschichte ist, dass Moral dich nicht in Gottes Geschichte bringt.
Mhm.
Es ist nicht so, dass du sagen kannst, und Jakob war deshalb, oder Abraham, oder David.
David, ja.
Das und das hat
er. Das irritiert die Leute auch immer.
Ja, weil es die sind einfach deshalb berufen, weil Gott sie berufen hat, weil er sie liebt. Ja. So, der Grund ist sozusagen, in Gott zu suchen und nicht in den Menschen.
Ja.
So, Abraham wird berufen, das Erste, was er macht, ist, dass er seine Frau verschachert aus Angst, sag ich mal. Also das ist ja auch, wo du dir denkst, und er macht das nochmal wieder. Ja. Und dann macht sein Sohn das auch nochmal. Also da kannst du ja denken, was ist in dieser Familie eigentlich kaputt? So, also das sind ja auch, nie heile Familiengeschichte im Alten Testament. Auch daran
das
kann man
ist zum Beispiel eine Sache, die ich im Alten Testament toll finde. Das ist so realistisch, das ist so anschaulich, das ist auch ja manchmal also wirklich skandalös, was da passiert.
Ja.
Und wie trotzdem Gottes Gnade sich da so ja durchzieht, oder durchzieht ist auch fast zu wenig, wie Gott durch diese Menschen seine Gnade zum Zug bringt. Also die Josefsgeschichte, da hat man das mal so abgeschlossen, ja, wie die Brüder echt dem Josef so übel mitspielen und auch andere Leute ihm übel mitspielen und auch Josef ja am Anfang also ja auch kein Sympathieträger ist mit seinen eingebildeten Träumen, die er den Leuten unter die Nase reibt, dass sie sich alle vor ihm verneigen müssen und so. Also es ist ja auch nicht so, dass man...
Ich wäre als Bruder, ich
wäre völlig genervt von auf den.
Ich habe da so einen kleinen Traum gehabt.
Ja, und du verbeugst dich von mir. Und trotzdem durch all das Schlechte, zum Schluss sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen und das zu tun, was jetzt vonnöten ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. Also wie Gott durch das Versagen und die Bosheit der Menschen, wie Gott das benutzt, um Menschen zu retten. Wahnsinn. Super.
Ich habe einen Vortrag von Stephen Paulson gehört, der sagte, diese gesamte Josef-Geschichte ist im Grunde so orchestriert von Gott. Also Gott kommt ja in der Geschichte kaum vor. Mhm. Ne? Also, aber Gott trotzdem orchestriert, also baut das so zusammen, dass am Ende Josef seinen Brüdern vergeben kann. Also Gott möchte Vergebung in das Leben von Menschen sprechen. Also er sagt, ich glaube, Paulson sagt, es geht alles um die Absolution. Also Gott bringt die ganzen Charaktere so zusammen, dass es am Ende eine Absolution geben darf. Und das finde ich schon beeindruckend, wie Gott, dass sozusagen die Brüder sich in den Arme fallen können und Josef, also dass Gott den Josef benutzt, um Vergebung in das Leben dieser Brüder zu sprechen.
Genau, also das ist sozusagen, wenn wir jetzt bei der Josefsgeschichte sind, die ist einmal toll, weil Gott als Subjekt im Hintergrund da Gnade wirkt. Und zweitens ist sie toll, weil sie ein Hinweis auf Jesus ist. Okay. Ja?
Kannst du das ausführen? Sogar?
Ja, weil wenn du dir die Josefsgeschichte anguckst, dann erinnert dich das an ganz vielen Stellen an Jesus. Ja, Jesus, der auch von seinen Brüdern, also die Menschen, unter die er gesandt wurde, verraten wird. Und
verkauft für 30 Silberlinge.
Verkauft wird, genau, dies mit den Silberlingen und so weiter. Und wo auch die Menschen gedachten, es auch mit Jesus schlecht zu machen und Gott gedacht, es gut zu machen und das zu tun, dass er durch das, was Jesus passiert, ein ganzes Volk, nämlich dass die ganze Welt zum Leben führt und so weiter. Und also an dieser Geschichte sind auch ganz viele Sachen, wo du denkst, diese Geschichte ist eigentlich wie so ein Trailer im Kino, aber der eigentliche Film ist Jesus, ja?
Das ist ein cooles Bild.
So, also obwohl Jesus so in der Geschichte nicht vorkommt, gibt es Sachen, wo du denkst, ey, und bei Jesus ist das so ähnlich und noch viel besser, ja? Also das ist auch so ein Hinweis irgendwie.
Ja, das genau, das gibt es ja auch ganz oft.
Und das, denke ich, gibt es bei vielen Geschichten im Arti. Und eine Gefahr, sag ich mal so, ist, wenn man diese Geschichten immer so als moralische Beispielgeschichten liest, das ist eben nervig. Und das macht auch an der Stelle, das wäre eben gesetzlich, wenn man einfach nur sozusagen sich diese Geschichten durchliest und sagen, okay, das ist jetzt ein Vorbild für mich, mache es so wie Josef und so. Darum geht's, glaube ich, nicht. Es geht nicht darum, dass es mich als Subjekt beschreibt.
Du musst an der Vision Gottes für dein Leben festhalten.
Genau.
Auch wenn deine Brüder dich klein halten wollen.
Genau, muss ich ihnen immer erzählen. Ich bin der Größte.
Den Traum, den Gott auf dein Herz gelegt hat, den musst du gegen alle...
Nicht ich bin das Subjekt in der Geschichte, sondern Gott ist einmal das Subjekt sozusagen im Hintergrund und Jesus ist das Subjekt. Also es weist mich auch auf noch ein größeres Subjekt, nämlich Jesus hin.
Ja, und das zeigt mir auch, wie Gott wirkt, dass Gott Menschen benutzt, um Gnade in mein Leben zu sprechen. Also die Gnade Gottes ist nie ein abstraktes Konzept, sondern geht immer vom Mund einer Kreatur in das Ohr einer anderen, hat mal jemand Schlaues gesagt. Und ich finde, es stimmt.
Ja.
Und Gott benutzt Josef dazu, damit die Brüder was von Gnade wirklich verstehen können.
Ja.
Weil wenn die abstrakt gewusst haben, Gott ist uns gnädig, das ist vielleicht ein Konzept, aber es ist was anderes, wenn ich sozusagen im Arm meines Bruders liege und der mir sagt,
genau, und das ist eben auch schon eine gute Beispielgeschichte, wenn man heute darüber redet, was Gnade bedeutet oder was Vergebung bedeutet, dann ist auch das eine konkrete Geschichte, an der man das mal zeigen kann. So.
Ja. Finde ich super. Eine Gefahr ist sicherlich dabei, dass man manchmal, da gibt es ja auch, zu schnell zu Jesus springt und die Geschichte nicht die Geschichten sein lässt. Also,
ja.
So, das, aber ich glaube, da muss man eine gute Balance halten. Also wenn du sofort immer schon gleich weißt, wo ist, also wie kriege ich es irgendwie auf Jesus gebrochen, dann wird man, glaube ich, auch diesen Geschichten nicht ganz gerecht, sondern ich glaube, es ist gut, erst auch mal die Geschichte in sich zu verstehen und dann zu gucken, wo gibt es Bezugspunkte zu Jesus.
Also bei dieser Opferung Isaaks Geschichte, die musste ich ja sozusagen erst an mich ranlassen und wehtun lassen, bis ich gemerkt habe, wo, also erstmal war die Gesetz für mich, bis dann das Evangelium gekommen ist. Und das, ja, das stimmt. Also die Geschichten an sich haben ihren Wert. Und an vielen Stellen bin ich ja auch, also an vielen Stellen habe ich ja gesagt, habe ich Jesus auch noch nicht entdeckt. Ich weiß noch, also Psalm 119 zum Beispiel, ne, längstes Kapitel in der Bibel, das ist ein Psalm, der mich durchaus irritiert. Es gibt mehrere Psalmen, die mich irritieren. Mich irritiert, dass Luther gesagt hat, dass eigentlich in dem Psalm, dass es eine Miniaturbibel ist, wo alles drin ist. Mhm. Und es gibt noch andere, auch Bonhoeffer und was weiß ich, alle möglichen Leute, die ich gut finde, sagen, die Psalmen sind sowieso das Allertollste. Und ehrlich gesagt, ich finde die Psalmen auch gut, aber das ist, also diese Tür ist mir noch nicht aufgegangen. Nee, mir auch nicht. Also da nur mit dem Psalm.
Aber ich schieb's nicht auf die Psalmen, ich schieb's hauptsächlich auf mich.
Ja, genau. So, und wenn ich Psalm 119 lese zum Beispiel, da geht es um Gottes Wort, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, beziehungsweise wohl denen, die ohne Tadel leben, und dann
wohl der Beter,
genau, der Beter erzählt die ganze Zeit, dass er sich an die Gebote Gottes, und es klingt für mich total selbstgerecht.
Mein,
ja,
Herz hängt treu
fest. Es klingt wirklich, da denke ich, wenn ich das lese, denke ich, ja, kein Wunder, dass die Pharisäer so geworden sind, wie sie geworden sind, wenn die da sowas beten sollen. So, und dann, also der geht ja drei Seiten in der Bibel, ne? Der ist ja richtig, richtig lang. Und dann ganz zum Schluss kommt, weißt du, wie er endet?
Nein, aber du kannst es zum Glück auswendig.
Malte, nee, ich kann ihn nicht auswendig. Mir hat mein Freund, ich glaube, 200 Mark geboten, wenn ich ihn auswendig lerne. Und ich kann gut auswendig lernen und ich habe versucht, ihn auswendig zu lernen, und es ist mir nicht gelungen, obwohl es Leute gibt, die das können. Das Problem ist, weil sich das dauernd so wiederholt, ja, also da gibt es ja keinen Fortschritt, sondern es geht die ganze Zeit um Gebote Gottes, Regeln Gottes, Gesetz und so weiter. Das ist einfach für mich, also ich glaube, ich kann längere Texte auswendig lernen, wenn es da einen Fortschritt gibt. Aber das Ende ist, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht, denn ich vergesse deine Gebote nicht. Ganz zum Schluss kommt so ein Bruch, der sozusagen, der das verhindert, dass du über dich so denkst, dass ich habe alles richtig gemacht und so weiter. Also da merke ich, wie so eine Tür ist, die sozusagen, wo ich merke, ah, hier geht es auch darum, in all diesen Sachen geht es doch auch darum, dass es am Ende darum geht, dass Gott es ist, der mich sucht, und nicht, dass ich alles richtig mache und ich untadelig vor ihm dastehe und so weiter. Also ich will damit sagen, also es gibt Sachen, da habe ich das noch nicht komplett entdeckt, aber wenn man sucht und wenn man guckt und wenn man sich auch mit den Sachen beschäftigt, dann findet man doch auch an solchen Stellen hier und da so Sachen, wo man merkt, ja, hier, doch, da finde ich das wieder.
Und das ist dann ja auch, finde ich, besonders spannend, und dann wieder das Neue Testament zu lesen, weil ich glaube, man sieht dann auch mal das Neue Testament in einem anderen Auge. Wir hatten gerade, jetzt werden wir das aufnehmen, letzter Sonntag war der große Hirtensonntag, wo das Evangelium auch ist, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte.
Ja.
Und denkt, gut, dann hat er sich halt ein Bild aus der Lebenswelt damals ausgesucht. Viel mehr als das. Jesus benutzt ja ganz bewusst, wenn er von sich selbst als gutem Hirten spricht, ein Bild, das im Alten Testament ganz massiv aufgeblasen ist. Eine meiner ersten Predigten als Pastor war, Predigtext war Ezechiel 34. Und das ist die große Hirtenrede, wo Gott im Grunde erstmal eine Gerichtspredigt hält über die, sagen wir mal, die führenden Menschen im Volk, die also sagt, ihr seid wie Hirten, ihr seid gar keine Hirten, weil ihr beschützt die Herde nicht, sondern ihr bereichert
sie aus.
Ihr fresst quasi die Schafe, die euch anvertraut sind. Ja. Ich denke, naja, wenn ich das jetzt ernst an mich heranlasse, sage ich, wo lebe ich eigentlich als Pastor auf Kosten meiner Gemeinde? Ne? Also ich streiche viel Geld ein für das, also und wo, also wenn ich das so an mich persönlich heranlasse, dann sagt das was. Und dann sagt Gott ja schon in der Geschichte, ich selbst will der Hirte meiner Herde sein. Ich selber will das Verlorene wieder suchen und finden. Ja. Und aber das ist erstmal schon total befreiend und entlastend und ganz viel Gnade, dass Gott sagt, im Grunde, wenn du als Pastor scheiterst, ich bin der eigentliche Hirte meiner Gemeinde.
Ja, und nicht nur wenn du, also.
Sondern du wirst.
Also ja, genau, nicht erst dann springe ich ein, sondern.
Ich bin es die ganze Zeit schon.
Genau.
Und dann kommt Jesus und sagt, ich bin's. Mhm. So, und das finde ich immer wieder irgendwie beeindruckend, faszinierend. Und ich hatte gerade, ich gucke gerade auf die Uhr, oh Mann, wir verquasseln uns die Zeit läuft uns davon. Knut, was machen wir nur?
Ich gucke nie auf die Uhr, das irritiert mich nur.
Weil es so spannend ist, ne? Aber ich finde, genau, also von daher, vielleicht kann man so, wenn wir so auf die Zielgerade jetzt abbiegen, Mut machen, einfach vielleicht ganz banal viel Bibel zu lesen, weil man ja auch einfach da die Zusammenhänge erst mit der Zeit sieht, wenn man liest das Alte Testament, man fragt sich, was ist mit dem Hirten, und dann geht man ins Neue, hier ist der Hirte, und dann guckt man wieder ins Alte, und so schließen sich die Dinge gegenseitig auf. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, die Bibel, also ich weiß nicht, wer das war, im Grunde ist die gesamte Bibel ist wie ein Haus mit verschiedenen Räumen, die alle abgeschlossen sind, und in jedem Raum gibt es einen Schlüssel, der wiederum einen anderen Raum aufschließt. Okay. Und so kannst du immer von Raum zu Raum, und schließt auf.
Escape Room. Die Bibel ist Escape Room.
Ja, so ungefähr. Und so ist es ja auch. Ne? Du gehst in den einen Text und denkst, und jetzt macht der wieder Sinn. Und Jesus ist so ein bisschen sowas wie so ein kleiner Universalschlüssel. Also mit dem kommst du relativ häufig rein. So. Und trotzdem sind die verschiedenen Texte so. Und deswegen ist das Bibellesen so spannend, weil das wie in so einem Riesenhaus ist, wo du immer denkst, also gibt es immer noch was Neues zu entdecken.
Und genau, und ich finde es eben auch produktiv, dass es an manchen Stellen gibt, wo man sagt, das kapiere ich jetzt gar nicht oder das verstehe ich jetzt nicht oder widerspricht das dem nicht, und sich damit zu beschäftigen. Und dann kann es sein, dass später man Entdeckungen macht, auch bei anderen, und das ist so ein tolles Gefühl, wenn man da was entdeckt und wenn sich da einem was aufschließt und man auf einmal merkt, oh wow, das ist ja ein interessanter Gedanke oder das, Also hast du, pass auf Malte, wenn wir so am Ende sind, hast du Lesetipps? Das wäre, glaube ich, hilfreich.
Ich würde tatsächlich sagen, dass viele Bücher von Timothy Keller hilfreich sind, gerade wo er Bibel, also zum Beispiel wo er alte testamentliche Texte auslegt. Ich würde sagen, kein Lesetipp, aber wo du gesagt hast, mein neuer Held ist Chad Bird, den finde ich tatsächlich ganz gut, und die sind ja auch mit uns freundschaftlich so ein bisschen verbunden, die Leute von 1517 Legacy, die haben was ganz Tolles, die machen so Online-Kurse, also du kannst dir quasi da Vorträge online angucken, umsonst, musst dich da, glaube ich, nur irgendwie deine E-Mail-Adresse hinterlassen und dann bekommst du, und er macht gerade eine Vortragsreihe über Jesus Christus im Alten Testament entdecken.
Und da hast du schon reingeluschert.
Ich hab schon reingeluschert und das ist nicht alles überprüft, ob seine Qualität, aber ich habe ein gewisses Grundzutrauen in diesen Referenten, also Chad Bird.
Ja, ich meinte tatsächlich jetzt eher Lesen, also für die danke für die Tipps im Alten Testament, dachte ich jetzt so.
Aber welche Geschichten man mal lesen sollte.
Also da würde ich ja sagen, zum Beispiel grundsätzlich Geschichten sind
erstmal leichter als
Die Gesetzestexte und Propheten. Ja. Also die ersten zwei Bücher Mose kann man ganz gut lesen.
Genau, das finde ich.
Da hat man fortlaufende Geschichten, oder wenn man sagt, das wird zu viel, dann sich einzelne Geschichten
angucken, wie
was weiß ich, die Josefsgeschichte ist abgeschlossen oder so, und dann gibt's nachher eben noch David oder so, also dass man einfach so Figuren mal folgt und dann kann man ja immer noch mal gucken, wo wird im Neuen Testament mal auf die Bezug genommen. Und wo wird im Neuen Testament was über die gesagt? Also Paulus macht das ja sehr gerne, dass er zum Beispiel mit Abraham arbeitet oder dass er sagt, was das jetzt sozusagen für uns geistlich bedeutet. Also mit Geschichten anfangen, das ist wahrscheinlich erstmal einfacher, und dann sind vielleicht so Psalmen und Sprüche ist der nächste Schritt, und Propheten ist dann der dritte Schritt. Wobei, also Jona zum Beispiel, da gibt es eben auch tolle Literatur zu. Jona sind vier Kapitel.
Der fällt
ein bisschen raus, weil es eigentlich mehr Geschichte, das ist auch mehr als Geschichte geschrieben. Ein Kapitel ist quasi ein Psalm, aber das ist quasi eine Geschichte. Bei Jesaja gibt's ganz tolle Sachen, also gibt's ganz tolle Texte, aber das am Stück zu lesen ist auch nicht so leicht. Also wenn man erstmal Sachen am Stück lesen will, würde ich erstmal sagen, Geschichten kann man gut.
Super. Gerade die Genesis erste Buch Mose. Wow. Ich hoffe, euch macht das ein bisschen Lust,
Sonntag nach und wir machen noch eine Folge dazu. Also also überhaupt
über Bibeltexte zu reden,
das finden wir
so
super.
Spaß macht. Genau. Das macht uns einfach
wir können
Spaß.
Mal so ein Best-of nochmal machen.
Wenn ihr mal so auf Bibeltexte habt, wo ihr uns mal drüber hören wollt, sagt auch gerne mal Bescheid.
Ja.
Wobei nicht nur die
super, ganz abstrusen, die abstrusen, oh meine ganz, Güte.
Also es kommen wieder die ganzen Klassiker. Also, also wir wollen sozusagen nicht, sondern wo ihr denkt, oh, das ist ein spannender Text, da wollen wir mal eure Gedanken zuhören. Da würden wir uns immer drüber freuen.
Ja.
Schreibt uns das gerne als E-Mail unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE oder über Facebook und Twitter. Und da freuen wir uns, von euch zu hören, und wünschen euch noch eine gute Zeit, und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Bis denn. Tschüss.
Tschüss.